Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der Herr mit Helm und Toga trabt auf seinem imaginären Pferd in das kleine Amphitheater von der Stombar und macht dem Herrn in Fell und Federn ein Angebot.
Ave Lucius Maximilianus, servo Roma, serve Rome. Precisamos de tua ajuda para derrotar os lusitanos.
Wir brauchen eure Hilfe, um die Lusitaner zu besiegen.
Prometemos-te bom vinho romano, calçada até a tua casa e ainda banhos romanos, pois trazendas.
Wir versprechen euch dafür guten Wein, eine Straße zu eurem Haus und ein römisches Bad.
Ihr stinkt.
Doch der ungeschlachte Kerl vom Volk der Conio, Ureinwohner der Algarve, kann sich nicht besonders dafür erwärmen.
Pá, Cristo ainda não nasceu, é 218 antes de Cristo, pá. Não podes vir um bocadinho mais tarde.
Es ist gerade 3 Uhr nachmittags. Christus ist noch nicht mal geboren. Könntest du vielleicht etwas später wiederkommen?
Okay.
Und also wird der Römer pünktlich im Jahr 218 vor Christus mit seinen Legionen wieder vor der Tür stehen und die Algarve in Besitz nehmen.
Ave Roma,
Ave Roma,
Imperio Unicum,
Imperio Unicum.
Und schon geht der Parforce-Ritt durch die Geschichte der Algarve zügig weiter. Es treten in bunter Reihenfolge auf. Ein Maure, der sich seinen Krummsäbel aus Luftballons faltet und wegen Ramadan einen Waffenstillstand fordert. König Afonso III. Mit schwarzem Rauschebart und Sonnenbrille, der nicht darauf eingeht und 1249 seinen arabischen Kollegen vertreibt. Diverse Matrosenmützchen, die die große Epoche der Seefahrer im 15. Jahrhundert symbolisieren. Sowie ein junger Soldat, der aus dem Krieg in Angola sehnsuchtsvolle Briefe nach Hause schreibt. Und zum guten Ende die Revolution von 1974 in Form einer roten Nelke.
Eu sou um barco de papel. Navego sem vela, sem mapa nem capitão.
Die sogenannte Bildungsreise in die Vergangenheit ist schrill, albern und unterhaltsam. Und sie passt damit ausgezeichnet in das Konzept des Kulturfestivals 365 Algarve. Anabela Afonso ist diejenige, die das Programm zusammenstellt.
Então, o 365 Algarve é um programa que surge em 2016.
365 Algarve wurde 2016 zum ersten Mal veranstaltet. Die Idee ist zu zeigen, dass die Algarve, das bekannte Touristenziel, auch durch ihre Kultur attraktiv ist. Heißt, ja, sie können das ganze Jahr kommen, denn wir haben viel mehr zu bieten als unsere Strände und das gute Wetter.
Haver a percepção de que o Algarve também pode ser um destino atrativo pela sua oferta cultural.
Aber das Festival ist beileibe nicht nur ein Versuch, die Nebensaison zu beleben.
Sim, não é um programa que surge para os turistas só porque eu não acredito em um programa.
Das Programm soll zwar Touristen anziehen, aber in erster Linie ist es für die Leute, die hier leben, gedacht. Das, was wir mögen, wird sicher auch unseren Besuchern gefallen. Deswegen arbeiten wir eng mit den Menschen und den Organisationen hier zusammen.
Und das funktioniert sogar besser, als die Organisatoren erwartet hätten.
Ja, die Leute von hier schätzen unser Programm. Es geschieht sogar etwas, womit wir nicht gerechnet hätten. Viele Menschen raffen sich auf und besuchen andere Orte in der Region, um bei einem Konzert oder einem Fest dabei zu sein. Es kommen wirklich viele von hier zu den Veranstaltungen.
Und so gibt es einen Zirkus, Kochkurse und ein Poesiefestival. Man erfährt von Landschaften, die nicht mehr existieren, taucht in die Geheimnisse von Stockfisch und Süßkartoffel ein und nimmt am Fest des Schmuggelns und des Schwarzhandels teil. Und auch beim Jazzkonzert mit Weinprobe in der Winzerei im ehemaligen Kloster von Silvesch sitzen hauptsächlich Einheimische an den langen Tischen. Die meisten arbeiten im oder für den Tourismus. Die Saison ist vorbei, endlich haben auch sie Zeit zu feiern. Und sie tun es zwischen Stahltanks und Eichenfässern mit den Klängen der Gruppe Low-Tech Groove. Die Algarve ist Portugals südlichste Region, etwa 150 Kilometer lang und 50 Kilometer breit. Cristina Mareiros, seit 25 Jahren Reiseführerin, kennt sie wie ihre Westentasche.
Wir können sagen, Algarve teilt sich in drei Hauptgegenden: Küste, Hinnenland und Berge. Die Berge funktionieren wie eine Naturgrenze zwischen Algarve und das Rest Portugals, was erlaubt hat, dass hier die Region wie fast eine unabhängige Teil des Landes entwickelt ist.
Selbst heute noch, wo die Algarve längst ein Teil Portugals ist, gibt es Dinge, die an die einstige Unabhängigkeit erinnern.
Nur hier in dieser Region Algarve gibt es Straßen nach Portugal. Es gibt Straßen, die nach Portugal führen und Straßen, die nach Portugal genannt sind. Nirgendwo anders in Portugal findet man das. So ist immer diese kleine Trennung. Diese Region war auch mal unter den Muslims eine unabhängige Königreich. Und das hat immer uns diesen Gefühl gegeben, dass wir ein bisschen außerhalb liegen.
Natürlich ist man in diesem eigenständigen Teil auch sehr stolz auf die eigene bewegte Geschichte.
Der Homo sapiens, die älteste Spuren der Iberischen Halbinsel, sind hier in der Region Algarve zu finden und gehen circa 40.000 Jahre zurück. Dann haben wir hier alle anderen Völker, die gewesen sind in Portugal, die Kelten, die Phönizier, die Griechen, Karthagern, Römern, dann haben wir stärker vielleicht als in anderen Regionen Portugals die muslimischen Einflüsse. Die sind bei uns circa 500 Jahre geblieben, haben vieles beeinflusst, inklusive der Name der Region.
Algarve hieß sie bei den Mauren, der Westen. Zur bedeutendsten Epoche aber wurde die Zeit der Entdeckungsreisen im 15. Jahrhundert. In Lagos erinnert ein Denkmal an Heinrich den Seefahrer. Hier lagen seine Schiffe, von hier brachen seine Kapitäne in den weithin unbekannten Süden auf, sagt Ana Luisa Cardoso, die den Schirmherr dieser Expeditionen bewundert.
Er glaubte, dass der Welt größer war. Ne? Anfang 15. Jahrhundert, was war bekannt von der Welt? Nur Nordafrika, hier Europa und ein sehr kleines bisschen von Asien. Heinrich, er hörte viele Geschichten von Fischers, das sagten, dass sie haben Inseln gesehen, andere Länder gesehen und er glaubte, dass es gibt ein Meer. Und darum ist er hier nach Lagos gekommen. Er hat die Leute versammelt, das haben die Landkarte entwickelt, das haben Seefahrerinstrumenten entdeckt, wie diese Sextant, die Astrolab.
Und sie wussten die neue Technik zu nutzen und stießen weit ins Unbekannte vor.
Er hat Kap Verde entdeckt, die Inseln Madeira und die Azoren, die Kanarieninseln und eine sehr, sehr große Teil von der westlichen Küste von Afrika fast bis Südafrika.
Von dort aber brachten seine Leute nicht nur neue Gewürze, Elfenbein und seltene Vögel mit, sondern auch Menschen. Menschen, die zur Ware wurden.
Hier war dieser Sklavenmarkt. Ne? Die ersten Sklaven sind hier im Jahr 1444 gekommen. Von hier verkauft für die ganze Land, für ganzes Portugal. Und dann dieser Haus, so dieser Sklavenmarkt, es war gebaut ein Jahr danach, in 1445. Von dem ersten Gebäude, es gibt nichts mehr. Dieses Gebäude ist 18. Jahrhundert jetzt.
In dem Bau erinnert eine kleine Ausstellung daran, dass die Sklaven kein Vieh, sondern Menschen waren, auch wenn sie nicht so behandelt wurden. Ein Chronist jener Zeit, Gomes Yanes de Zurara, beschreibt, wie sie aufgereiht wurden, um verkauft zu werden.
Einige ließen die Köpfe hängen und sahen sich mit Tränen überströmten Gesichtern an. Andere seufzten schmerzlich und blickten in den Himmel. Wieder andere warfen sich zu Boden und schlugen sich selbst ins Gesicht und sangen traurige Lieder ihres Volkes. Dann kamen die Aufseher und trennten Männer, Frauen und Kinder.
Die Küste war schon damals der wirtschaftlich wichtigste Bereich der Provinz.
Die Küste ist heute immer noch der bedeutendste Teil, wo der Großteil der Einwohner, der Großteil der Entwicklung der Region ist.
Die Strände sind im Sommer überfüllt und ein Magnet für Sonnenhungrige aus ganz Europa. Weniger bekannt ist das Hinterland. Eine Wanderung in die Hügel, ebenfalls im Rahmen des Festivals, startet morgens um 10 im Städtchen Mochique. Rostrot, strohgelb und struppig grau von vertrockneten Grasbüscheln erstrecken sich Felder und Hügel. Auf Terrassen wachsen Mandelbäume. Ein Anlass, noch einmal in die Geschichte der Region zurückzukehren. Denn im 19. Jahrhundert brachten hier vor allem Trockenfrüchte etwas Geld in die Dörfer. Es gab eine richtige Industrie an der Algarve.
Feige, Mandel, Johannisbrot, das waren immer die drei wichtigsten frische Arten, die man hier produziert hat damals. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, das war das wichtigste Handel der Region. Dann kommt langsam die Korkindustrie und die Fischkonservenindustrie. Die Konservenindustrie war ein ganz großes Geschäft durch die ganze Region. Man hatte ziemlich viele Fabriken gehabt. Wie viele genau, weiß man auch nicht. Wir haben Fabriken, die funktionieren 20, 30 Jahre, machen zu, kommen neue nebenan.
Aber auch die Zeit der Heringe in Dosen kam zu einem Ende.
Der große Fall der Konservenindustrie kommt nach dem 70er Jahre. Das Ende von unserem Kolonialkrieg in Afrika in 75. So, man braucht nicht mehr die Konserven den Soldaten zu schicken. Man hatte ab der 80er Jahre eine weitere Entwicklung des Landes. Konserven waren das Essen der armen Leute. Die Leute fühlen sich jetzt etwas besser, etwas reicher. Sie wollen nicht mehr die Konserven haben, das sind nur für die Armen.
Vielleicht 40.000 Leute arbeiten in dieser Fischkonservenindustrie und fast alle sind zu. Die Leute haben keine Arbeit. So meistens gehen dann weg nach Ausland. Sie versuchen ein besseres Leben. Sie gehen nach Frankreich, nach Deutschland, nach Holland, Belgien, so, um Geld zu verdienen, weil im Algarve es gibt nichts.
Welche Erleichterung, dass dann in den 1980er Jahren allmählich eine ganz andere Welle an die Küsten der Algarve rollt. Die Urlauber kommen. Und sie kommen in Massen.
In dem Jahre 80, es gibt wirklich einen großen Boom mit dem Bauen im Algarve, weil es erscheint die Massentourismus im Algarve. Ne? Und so, man musste sehr viel und sehr schnell bauen. So, es gibt dann einige Orte, dass man kann sagen, das sind wirklich zu viel gebaut, zu schnell gebaut. Aber Gott sei Dank, es war nicht überall so.
Es gibt ein paar Punkte in der Küste, wo es viel gebaut wurde. Bisschen wie man in Spanien gebaut hat. Man hat es nachkopiert. Man könnte es anderes schön machen. Und heute, wir werden schöner die Küste noch halten. 80er, 90er Jahre kommen viele Kunden. In der Zeit, das war chaotisch. Und die Unterkunft war nie genug.
Und heute, man kann sagen, man lebt von dem Tourismus im Algarve. Fischerei ist nicht viel, Landwirtschaft auch wenig. Und Industrien im Algarve gibt es auch fast keine. Die Einwohner von Algarve leben hauptsächlich von Tourismus.
Am Ende der Wanderung wartet unten im Ort bereits der Chor Osonoba aus Faro auf die Wanderer. Unter Jacaranda-Bäumen erklingt ein recht frivoles, traditionelles Stück.
Dieses alte Lied stammt aus Moschik. Ein Mann bittet die schöne Rosalinda, mit ihm zu schlafen. Sie sagt, mein Gatte ist nicht zu Hause, warum nicht? Aber dann kommt der mitten in der Nacht zurück. Und der Liebhaber meint, na gut, dann zeig mir eben deine Schwestern. Und die schönste nehme ich dann zur Frau.
Unterhalb des Platzes hat inzwischen ein Gemeindemitarbeiter zwei Feuer entzündet.
Ich schichte Piniennadeln und Piniengestrüpp aufs Feuer, damit die Kastanien in der Glut schön rösten können. Das machen wir hier immer schon so.
Eine Frau verteilt Papiertüten und aus Glut und Asche klaubt jeder sich, so viel er kann, bis auch die Fingerblasen werfen.
Das Kastanienfest hat eine lange Tradition. Wir feiern es jeden Herbst, schon seit über 100 Jahren. Früher standen in der Gegend viel mehr Kastanienbäume als heute und die Leute haben die Früchte gesammelt. Am Ende gab es immer ein Fest, bei dem man Kastanien geröstet und mit Ronjo getrunken hat, den Schnaps des Erdbeerbaums.
Auch Handwerk gehört zur lokalen Kultur. In der Stadt Lule versucht seit 2011 das Projekt TASA, alte Techniken am Leben zu erhalten. Dabei arbeiten die Mitglieder nach einer klaren Philosophie, sagt João Ministro, der Gründer.
O projeto tem três componentes base. Uma é introduzir o design e a inovação no desenvolvimento de produtos.
Wir haben drei Grundregeln für unsere Produkte. Erstens, wir verbinden modernes Design mit alten Handwerkstechniken. Zweitens, wir produzieren nur Dinge, die einen Gebrauchswert im Alltag haben. Nichts rein Dekoratives, was nur herumsteht. Und es müssen drittens Gegenstände sein, die sich am Markt auch verkaufen lassen.
Und das, was in den Regalen steht, wird diesen Ansprüchen durchaus gerecht. Nicht nur Touristen kaufen hier, sondern auch Hotels, Restaurants und Architekten, die Wert auf eine traditionelle, aber edle Ausstattung legen.
Zurzeit haben wir 60 Produkte und viele bestehen aus verschiedenen Materialien. Da sind zum Beispiel diese Lampen aus Kork und Ton, die Zeitungskörbe aus Holz und geflochtenen Palmblättern oder die Salzstreuer aus Ton und Holz. Eines unserer neuesten Dinge ist ein Stuhl aus Olivenholz mit einer Sitzfläche, die aus Schilfgras geflochten wurde.
Was Handwerk und Tourismus füreinander bedeuten, darüber denkt João Ministro häufig nach.
Tourismus spielt natürlich eine Rolle bei der Erhaltung unserer Kultur. Der Tourismus muss dazu beitragen, dieses Erbe zu sichern. Aber wir wollen, dass das alte Handwerk Wertschätzung erfährt und seine Würde behält und nicht zur reinen Folklore-Show wird.
Und was für das Handwerk gilt, gilt in gleichem Maß auch für die Musik des Duo Fat Nu im Theater von Estombar. Sie will ernst genommen werden. Essen und Trinken spielen im Selbstverständnis einer Region natürlich eine große Rolle. Und auch im Programm von 365 Algarve. Im ehemaligen Kloster Carmo in Lagoa geht es an diesem Abend bei Momentum um Essen, das in Vergessenheit geraten ist, erklärt Anna Seixas Palma vom Veranstalter.
Momentum ist ein spezielles Abendessen mit Zutaten und verschiedene Gänge, die Inspiration aus die Wälder bekommt. Die Zutaten sollen nachhaltig sein. Zum Beispiel Hauptgericht heißt Wildschwein, weil wir zu viele Wildschweine hier in Portugal haben. Das ist nicht so gut für viele andere Tiere und auch für die Landwirte. Und man muss ein bisschen mehr Wildschwein essen.
Aber dazu kommen natürlich auch Beilagen auf den Teller.
Wir haben auch alte Gemüse, die fast schon vergessen sind, wie die Tupinambur. Das ist eine Art Sonnenblumen, die alte Menschen im Hinterland noch essen. Aber das wurde fast vergessen.
Im Tonnengewölbe der einstigen Kapelle sitzen die Gäste an zwei langen, weiß eingedeckten Tischen, die mit Pinienzweigen und Zapfen geschmückt sind. Nach und nach kommt das Essen auf den Tisch und die Gäste sind voll des Lobes.
Jetzt hatten wir eine Graupensuppe, da waren Hanfsamen drin, Sonnenblumenkerne und ein bisschen Karotte. Darüber wurde eine kräftige Brühe gegossen. Es war ein bisschen knackig und knusprig und schmeckte sehr gut.
Es folgt das Wildschwein, von dem man bekanntlich mehr essen sollte. Mit großem Vergnügen, meint der Tischnachbar.
Die Karne war gut, sehr saftig, ein bisschen frisch.
Das Fleisch war prima, aber leider ein bisschen kalt. Es war mit Pinie und Wacholder zubereitet. Auch das Pastinakenpüree war sehr zart. Und das Eigelb darin hat es noch etwas geschmeidiger gemacht. Ich mochte das alles sehr gern.
Das köstliche Dessert rundet den Blick auf all die vergessenen Lebensmittel ab, die hier wieder einmal mehr Wertschätzung erfahren sollen.
Das Dessert war sehr gut, mit diesen typischen Aromen von der Algarve wie Mandeln und Orangen. Vor allem das Honigeis mit diesen knusprigen Bröseln schmeckte sehr, sehr lecker.
Mit Wein wird an diesem Abend nicht gegeizt. Und am Ende sind sich alle am Tisch einig, dass dieses Festival 365 Algarve eine geglückte Sache sei und dass bis Mai, wenn der Stress im Touristengeschäft wieder beginnt, sich sicher noch das eine oder andere Juwel im Programm finden lassen wird.